Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei der Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Ja, wir haben die Länderspielpause, aber wie ihr das von uns kennt, legen wir nicht einfach die Füße hoch. Nein, wir machen weiter. Wir haben eine ganz besondere Folge für euch, wie letzte Woche schon angekündigt, haben auch einen besonderen Gast dabei. Aber erstmal will ich natürlich zu meinem Kompagnon kommen, dem Buba Casanogo, zu meinem Markus Rosenberg. Anton, grüß dich.
Wow, hallo Moritz. Ja, das war vielleicht eine der schönsten Begrüßungen, das unfassbar legendäre Bremer Duo. Ich freue mich auch sehr, denn das wird, glaube ich, richtig, richtig lustig und spaßig. Also, lass uns reinstarten. Und du möchtest natürlich gerne unseren Gast doch auch noch vorstellen.
Genau, bevor wir erzählen, was wir heute vorhaben, kommen wir zu unserem Gast. Ich darf ihn Kollegen nennen, DAZN-Kommentator Mario Rieker. Grüß dich, Mario.
Grüße in die Runde, danke für die Einladung. Doppelte Espresso ist schon drin. Ich bin bereit, unüberlegte Hot Takes rauszufeuern. Danach kann sich Mario Basler einen neuen Job suchen.
Das hören wir gerne. Auf Betriebstemperatur.
Den Vornamen habt ihr ja schon mal gemeinsam. Auch natürlich von meiner Seite auch noch mein herzliches Hallo, Mario. Schön, dass das so klappt. Ich freue mich sehr.
Ja, ich mich auch. Bin sehr gespannt.
Also, was haben wir heute vor? Diese Folge wird quasi unter der Überschrift Overrated oder Underrated stehen. Also, ich werde hier nacheinander so ein paar Begriffe in den Raum werfen, euch beiden quasi zum Fraß vorwerfen. Ich gebe dann später auch noch meinen Senf dazu. Und es geht ja natürlich um den Fußball. Und wir besprechen quasi, sind diese Dinge, diese Sachen, diese vielleicht Wettbewerbe, vielleicht auch Spieler eher überbewertet, eher unterbewertet? Also, Overrated, Underrated. Und wir starten einfach mal rein. Es ist so ein bisschen, ja, thematisch aktuell, würde ich sagen, kann man damit gut anfangen. Die Nations League. Mario, was hältst du von diesem Wettbewerb? Ist er eher overrated oder eher underrated?
Ich habe tatsächlich noch gar nichts dazu wahrgenommen, ob es überhaupt schon in die Richtung geht, ob das irgendwie mal von jemandem angezählt wurde oder nicht. Ich würde sagen, sowohl als auch. Jetzt fange ich schon bei der ersten Sache an, irgendwie hier die Grautöne anzufangen. Also ich glaube tatsächlich, ich würde sagen, es ist ein bisschen underrated, weil ehrlicherweise ist mein erster Gedanke, boah, schon noch einen Wettbewerb da, der aus den irgendwie sich erdacht wurde, um den Spielkalender breiter zu machen. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, eine Verbesserung von sonst so sinnfrei Länderspielen und Testspielen, die es sonst gibt, wo man sich dann irgendwie ja mal einen Top-Gegner einladen muss, um ein bisschen so kompetitiv Trainingsspielchen zu machen. Und so hast du halt irgendwie zumindest diesen Wettbewerbsmodus. Ich glaube, es ist für die Spieler tatsächlich ganz geil, weil, ich meine, kennen wir selbst aus dem Hobbyfußball, du willst halt eher ein Spiel gewinnen, wenn es danach irgendwie eine Tabelle gibt, ehrlicherweise, als wenn es nur danach ein Bier gibt. Und wenn das dann für die Spieler so ein bisschen ein Anreiz ist und man hat das irgendwie bei den letzten Final Fours auch gesehen, dann ist das für die ZuschauerInnen irgendwie wahrscheinlich auch nur gut. Würde ich mal so meinen. Und von daher hat es, glaube ich, am Anfang viel Hate abbekommen und ehrlicherweise würde ich sagen, so sind generell dann die Länderspielpausen overrated. Aber wenn Länderspielpause, dann lieber irgendwie mit sowas wie Nations League.
Ist tatsächlich sehr lustig. Du hast mir quasi meine gesamte Argumentation vorausgenommen. Ich hätte mehr oder weniger das Gleiche gesagt, außer dass mir am Ende des Spiels wahrscheinlich auch ein Bier reichen würde statt der Tabelle. Aber es ist wirklich, genauso hätte ich es auch gesagt. Also ich glaube auch, dass es eher underrated ist, weil, ja, aus genannten Gründen von Mario gerade, anfangs war ich auch so ein bisschen skeptisch, so wieso braucht man da jetzt unbedingt noch so ein neues Ligasystem? Aber du hast es richtig gesagt, am Ende kennt es jeder Sportler irgendwie, wenn es dann, auch wenn es nur vielleicht ein kleinerer Wettbewerb ist, dann geht es um was und dann ist die Motivation eine ganz andere, dann ist auch die Leistung eine ganz andere, weil ja, so ein Freundschaftsspiel da mal zu haben, ist schön und gut, natürlich auf dem Niveau, wenn du die Chance hast, die deutsche Nationalmannschaft zu repräsentieren, da ist man hoffentlich immer motiviert genug. Aber es spielt auch immer so viel sich in den Köpfen ab und es ist nun mal ein anderer Leistungsdruck, ein anderes Herangehen, wenn man weiß, jetzt geht es vielleicht ums Weiterkommen oder jetzt geht es um wichtige Punkte. Dementsprechend würde ich auch sagen, sie ist noch so ein bisschen underrated. Aber ich finde gut zum Beispiel auch, dass Julian Nagelsmann ja bewusst auch gesagt hat, dass es eben nicht mehr underrated sein soll, sondern dass sie wirklich ernsthaft angegangen werden soll. Man hat es jetzt am Beispiel Spanien gesehen, die zuletzt die Nations League gewonnen haben und dann danach hier in Deutschland Europameister geworden sind. Sprich, das kann eben auch ein Format sein und auch ja ein Wettbewerb sein, wo man sich mit so guten anderen Nationen misst, dass man dann auch selber quasi sich auf ein neues Level katapultieren kann, sich selber besser einspielen kann. Und ich denke, dementsprechend ist sie in meinen Augen auch noch ein bisschen underrated, aber mausert sich auch jetzt bei mir so ein bisschen zu einem doch ganz interessanten, ich sag mal, ja doch interessanten Wettbewerb, der eben dann doch so ein bisschen mehr Spannung auch in diese Länderspielpausen reingibt. Und es gibt ja auch, wie gesagt, die Möglichkeit, dass wir ja dieses Final Four hier in Deutschland noch austragen werden im Sommer. Und das wäre doch vielleicht auch ganz nett nochmal, auch gerade in Bezug darauf, dass man eben nochmal ein bisschen näher zusammenwächst mit der eigenen DFB-Elf, was ja gerade ganz gut auf den Weg gekommen ist seit dem letzten Sommer.
Ich bin ungefähr bei euch, finde es aber ganz spannend, weil ich habe mir so überlegt, ich glaube, die Nations League ist im allgemeinen Ansehen, seit es sie gibt, schon ziemlich gestiegen, was die Leute eben von ihr halten. Vielleicht mehr oder weniger bei manchen, aber als sie am Anfang rauskam und auch so dieses Final Four irgendwie noch nicht so, keine Ahnung, hat es für mich auch nicht so eine Bedeutung gehabt und trotzdem hätte ich gesagt, okay, da ist sie eher noch overrated, weil es war mir einfach, war glaube ich vielen relativ egal und so wie du am Anfang gesagt hast, Mario, ja, noch ein Wettbewerb, wirkte so ein bisschen konstruiert, fand ich, weil es vielleicht auch nicht so diesen sportlichen Wert hatte einfach, so die ersten Nations League Sieger, die haben sich ja jetzt nicht dann, damit groß zur Schau gestellt, glaube ich, aber trotzdem ist sie jetzt noch ein bisschen underrated, aber was du sagst, Anton, ist auch ganz spannend, weil ich glaube, wenn die jetzt noch weiter so als, ah ja, das wäre doch mal ein guter Schritt, quasi dann auf dem Weg vielleicht zu einem größeren Titel, wenn es dann mit dem größeren Titel nicht klappt, ist sie dann vielleicht overrated, weil man dann sich nicht nur an diese Nations League klammern kann, wenn es mit der EM oder der WM nicht gereicht hat. Da bin ich mal gespannt, ob es dann vielleicht quasi so ein Trostpreis wird, der dann am Ende alles ist, was man hat, und dann ist sie vielleicht ein bisschen overrated. Aber noch ist sie gerade so underrated, würde ich auch sagen.
Ich glaube, ehrlicherweise, so einen richtigen Titel in Anführungsstrichen wird sie nie ersetzen.
Ja.
Ich finde einen Aspekt tatsächlich auch noch ganz geil. Also ich feiere es immer komplett ab, wenn der Admin von San Marino steil geht bei Social Media, wenn sie mal wieder ein Tor geschossen haben. Und tatsächlich für die kleineren Nationen besteht durch dieses Ligasystem tatsächlich ja auch mal die Möglichkeit, dass die wirklich ein Spiel haben, wo es um was geht.
Ja.
So, ne?
Ja.
Wo es nicht nur darum geht, schieße ich ein Tor oder kriege ich keine 20, sondern dass da im Endeffekt vielleicht man sich doch mal irgendwie ranmausert und um den Aufstieg in Liga C mitspielen würde oder es dann irgendein Playoff-Spiel gibt.
Ich glaube, San Marino hat doch 2 seiner 3 Siege überhaupt in dieser Nations League-Saison geholt. Beide gegen Liechtenstein, wenn ich richtig aufgepasst habe. Also da hast du auf jeden Fall recht.
Genau, ja. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Also ist richtig genau. Gut, dass du es auch nochmal sagst. Ne? Also klar, zum einen ist es jetzt für Nationen wie Deutschland und sowas gut, dass man vermehrt Spiele gegen Italien und Co. hat, aber genauso geht es natürlich auch in die andere Richtung. Also, dass eine Nation wie San Marino dann zum Beispiel die Chance hat, wirklich mal ernsthaft Spiele zu bestreiten und mit dem Ziel, diese dann auch zu gewinnen, ist ja auch mal was Schönes, weil du hast es richtig gesagt, die freuen sich da natürlich wie als wenn wir Europameister werden gefühlt, wenn die da mal ein Tor schießen oder sage und schreibe sogar gewinnen. Dementsprechend, ja, kann das schon auch genau diese Effekte haben. Also, ist schon ganz schön.
Dann machen wir direkt mal weiter mit einem Thema, was Mario auch sehr, sehr gut, glaube ich, einordnen kann. Das Konzept eines Co-Kommentators, Mario. Overrated oder underrated?
Boah, schwere Frage. Hat schon an Ansehen gewonnen, würde ich sagen. Ich meine, es ist immer tatsächlich noch underrated, weil es immer noch auch Sender gibt, die das Konstrukt dann sozusagen einsetzen, aber wo dann ich spreche jetzt zum Beispiel von den Öffentlich-Rechtlichen, wo dann der Co-Kommentator irgendwie nach 30 Minuten das erste Mal was sagt und so zugeschaltet wird.
Ja.
Und ich glaube, da ist immer noch Luft nach oben, so dass als solches zu verstehen, dass es einen großen Mehrwert für einen Zuschauer bietet. Es bietet für mich selber ehrlicherweise auch einen großen Mehrwert als Kommentator, weil ich mich viel mehr sozusagen auf das konzentrieren kann, was ich finde, was der Kommentator zu sagen hat und ich nicht Ja, fachfremd würde ich nicht sagen wollen, aber ich finde zum Beispiel nicht, dass ein Kommentator 90 Minuten die ganze Zeit über diametrales Aufbauspiel und abkippende Sechser reden muss. Und wenn das dann der Experte übernimmt, fundiert, sachlich auf den Punkt, so dass es dann auch meine Mama versteht, ist das, glaube ich, ein extrem großer Mehrwert. Deswegen würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, sagen, das ist immer noch underrated und sollte im besten Fall eigentlich bei jedem Spiel, wenn möglich, stattfinden, weil es immer cool ist, jemandem, glaube ich, auch im Gespräch zuzuhören. Dann ist es nicht so ein Monologisieren.
Ja.
Aber man muss ja auch sagen, dass es ja tatsächlich schon großen Einzug gehalten hat. Also auch bei Sky, ja, bei den Topspielen. Großer Fan von Lothar, wie er es inzwischen macht. So, bei uns bei DAZN gibt es sehr viele gute Beispiele, wo ich echt sowohl selber auf der Couch als auch dann, wenn ich daneben sitze, Spaß daran habe. Deswegen, ich würde es nicht missen wollen.
Anton, was sagst du?
Ja, ich habe über diese Frage natürlich auch viel nachgedacht, weil Mario ist natürlich mit seiner Expertise, mit seiner Erfahrung da viel näher dran. Ich habe überlegt, um so ein bisschen Spice reinzubringen, es mal als overrated zu betiteln. Da kommt natürlich dazu, dass wenn ich mal kommentieren durfte, dann war es bisher mal ohne Co-Kommentator. Und da habe ich mich auch schon eigentlich auch recht wohl gefühlt. Alles, was Mario sagt, finde ich, ist aber total richtig. Ich bin zum Beispiel auch, muss ich sagen, großer Fan geworden von Lothar. Der macht das inzwischen, finde ich, richtig gut. Genauso bei DAZN gibt es eine ganze Stange an richtig, richtig coolen Co-Kommentatoren. Teilweise, finde ich, kann aber auch eine ganze Übertragung damit kippen. Also sobald dann die Chemie unter Kommentator, Co-Kommentator nicht ganz so stimmt oder vielleicht, ja, dann mal der Co-Kommentator vielleicht auch noch ein bisschen unerfahrener ist, ist es für mich dann manchmal so, dass da so ein bisschen das Ganze ins Stocken gerät. Habe ich so auch schon gehört. Grundsätzlich, wie gesagt, Mario, kann ich da deinen Argumentationen komplett folgen. Finde ich in vielerlei Hinsicht oder in vielen Beispielen auch definitiv so. Ich würde aber sagen, man kann es auch alleine quasi noch stemmen. Es ist halt immer dieses Schwarz-Weiß, jetzt mit overrated,
Ja.
underrated. Es ist ein bisschen hart, das jetzt so zu sagen. Das ist
Wir
total
werden hier in
overrated
zwei
und muss
Schubladen
weg.
gezwängt.
Genau, da will ich auch lieber zu den Grautönen greifen, wie Mario da bei der Nations League. Aber genau, das wollte ich mal. Ich wollte zumindest mal so ein bisschen Spice reinbringen und die andere Seite auch nochmal beleuchten. Also, es kann eben auch, finde ich, Risiken bürgen.
Ich würde sogar sagen, du verdoppelst sozusagen das Risiko, weil sagen wir mal so, das ist ja auch bei KommentatorInnen so, wenn ich auf der Couch sitze, also ich versuche es jetzt mal aus der Zuschauerperspektive einzunehmen. Du hast ja als Kommentator, als Kommentatorin verloren, sobald dir zum Beispiel auch als ZuschauerIn da die Stimme nicht passt oder die Art und Weise unsympathisch findest.
Ja.
Wenn du jetzt eine zweite Person dazu setzt, sozusagen verdoppelst du die Möglichkeit, dass da einer sitzt, der auf der Couch nicht gut ankommt. Und das kann dann tatsächlich dazu führen, ich glaube, das ist das, was du gemeint hast, dass es dann dir vielleicht so ein bisschen die Laune verdirbt, immer sobald in dem Moment, wenn der eine, den du halt nicht leiden kannst oder wo du die Stimmfarbe nicht magst oder etc. pp. Ja, und dann, ich glaube, es ist ein schmaler Grat, ne? Also auch das, was du einmal angesprochen hast gerade, so diese gewisse Flapsigkeit auch mal dann untereinander, wenn man sich gut versteht. Also du hast gemeint, glaube ich, es gibt die eine Sache, dass die Chemie vielleicht nicht so gut ist. Und dann gibt es aber auch die andere Seite, wenn die Chemie zu gut ist.
Ja,
Und
ja.
dann verlieren sich auf einmal vielleicht Kommentator und Experte so in irgendwelchen Witzen und können gar nicht mehr aufhören, irgendwelche Inside-Jokes zu reißen. Da
Den
muss man
hättest
dann,
du
glaube ich,
früher
auch.
gemacht, oder? Das ist so ein
Schnellster
Klassiker.
Spieler, Lothar? Nein,
Ja.
Spaß.
Und dann, ja, ich verstehe auf jeden Fall total, was du meinst.
Ich glaube, da gibt es so eine ähnliche irgendwie Entwicklung wie auch bei der Nations League fand. Ich fand am Anfang, habe ich das Gefühl, hat man sich das halt so aus den USA abgeschaut, wo das ja total lange schon irgendwie gang und gäbe ist. Und da war es dann noch so ein bisschen unklar, glaube ich, wie jetzt, wenn man es auf den deutschen Fußball bezieht, wie man es umsetzen will. Und ich finde jetzt in den letzten Jahren, habe ich zumindest das Gefühl, war die oberste Priorität, dass man Leute da hat, als Co-Kommentatoren oder Kommentatorinnen, die halt Expertise mitbringen und das dann auch ja ordentlich auch rhetorisch rüberbringen können und nicht jetzt nur wegen des Namens irgendwie eingekauft werden. Und dafür, glaube ich, das hat dem Image total gut getan, weil ich finde, also ich glaube, bei DAZN ist man oft diese Route gegangen. So ein Matthäus zum Beispiel, der hat sich, finde ich, halt extrem reingearbeitet in diese Rolle. Also der hat sich, finde ich, extrem gut entwickelt in dieser Rolle. Und so kann es dann natürlich auch funktionieren. Aber ich glaube, so gesehen ist es für mich dann auch eher underrated, weil es mittlerweile, finde ich, sehr gut umgesetzt wird in den meisten Fällen. Aber ja, ich glaube, es gibt auch Negativbeispiele. Und gerade eben, wo du meintest, die Chemie zu gut, ich finde auch dauernd dann so dieses, den hättest du früher besser angenommen, oder? Als der da eben so. Das ist, finde ich, so ein bisschen ausgelutscht mittlerweile. Aber, aber kann man auch mal machen, um es aufzulockern, auf jeden Fall.
Ja, safe.
Gut, dann machen wir mit was bisschen Einfacherem weiter. Muss man jetzt auch sehr verallgemeinern. Aber hier steht als dritter Punkt Stadionwurst, Stadionbier. Ich würde mal, Anton, du hast vorhin schon das Bier angesprochen. Du darfst mal zuerst loslegen. Hier kommt das dein Fachgebiet.
Ja, ich muss tatsächlich sagen, also wenn wir es ein bisschen, ich würde es fast schon teilen. So Stadionwurst finde ich overrated, aber das liegt auch daran, dass ich zuletzt in der Allianz Arena eine gegessen habe, wo das Brötchen, in dem die Wurst lag, so staubtrocken war und es war arschkalt im Stadion. Ich wollte eine schöne, warme, leckere Wurst essen und dann ist mir das halbe Brötchen beim Essen über den Mantel runtergefallen und alle um mich rum haben schon so komisch geguckt, weil es wirklich, also es war wirklich enorm trocken. Es ist wirklich in alle Richtungen immer weggesprungen da und abgebröselt und es war ganz furchtbar, das irgendwie da so zu essen. Dementsprechend würde ich hier auf jeden Fall zu overrated greifen. Beim Bier, ja gut, das kommt natürlich immer drauf an. Wenn jetzt richtig schönes Wetter ist und du hast einen Samstagnachmittag da, bist mit deinen Kumpels da und trinkst ein schönes Stadionbier, kann das überhaupt overrated sein? Ich weiß es nicht. Also ja, ich sag, die Stadionwurst ist definitiv overrated und beim Bier darf jeder selbst entscheiden, ob es gerade zu Lust, Laune, Wetter und Gemüt passt.
Ich glaube, ich muss mehrere Kategorien einsortieren, machen, da, wenn ich jetzt tatsächlich ein bisschen genauer drüber nachdenke. Ich würde sagen, der Mario bis vor 2 Jahren hätte gesagt, auch Stadionwurst, völlig overrated, braucht kein Mensch, kann nicht auf dem Bolzplatz irgendwie bei der Kreisligamannschaft sonntags mir eine reinpfeifen und da den Verein unterstützen, aber bestimmt nicht irgendwie für 7 Euro beim Bundesligisten eine, die dann so halbgar ist. Jetzt tatsächlich nach den ersten Besuchen auch mit Nachwuchs im Stadion, muss ich sagen, finde ich es dann underrated, wenn es da ein gutes Angebot gibt oder so, da gehört es dann dazu, da das Kind hält auch tatsächlich irgendwie nicht 3 Stunden aus zwischen, ohne was Gutes zu essen zu haben. Könnte man natürlich auch wieder sagen, das passt mit allem zufrieden, aber mit so einem staubtrockenen Ding dann auch nicht. Was mich zur Getränkeauswahl bringt, auch da würde ich jetzt sozusagen einmal den Mario sprechen lassen von vor 2 Jahren, als ich noch Alkohol getrunken habe. Ich bin jetzt, ich trinke seit 2 Jahren gar keinen Alkohol mehr. Von daher, und damals hätte ich aber auch, also jetzt sage ich in beiden Fällen sozusagen, es ist komplett overrated, weil auch zu dem Zeitpunkt, als ich noch Alkohol getrunken habe, da hast du dann, wenn dann vorm Spiel genug getrunken, dann war dir auch scheißegal, wie das Bier schmeckt. Oder das war halt dann in ausgewählten Stadien die Weinschorle, zu der ich immer gegriffen habe. Kann man Mainz tatsächlich sehr empfehlen. Ich glaube, in Lautern auch, wenn man sich danach noch eh nicht mehr an einen Gästeblockbesuch erinnern möchte, zum Beispiel. Was ich, also auch da sozusagen overrated, maximal. Was ich underrated finde, und da komme ich wieder auf das Erlebnis, wenn du das familiengerecht gestalten möchtest, kann ich jetzt zum Beispiel auch mal meinen Herzensclub kritisieren in Bremen. Bierpreise oder auch andere Preise gestiegen ins Unermessliche, ist eine Sauerei. Und dann kommt noch dazu, ich habe schon 2 Erlebnisse gehabt. Das eine ist, also man kauft ein Wasser beim FC Augsburg im Gästeblock und bekommt es in Bechern, die de facto davor auch mal, wo Bier drin war und nicht richtig ausgeschüttet haben. Und dann sitzt du da mit deinem Kind und trinkst das Wasser und merkst, das Bier schmeckt nach Wasser. Das Wasser schmeckt noch nach Bier. Also krass. Ekelhaft, Scheiße. Ekelhaft. Und auf der anderen Seite ist es dann zum Beispiel so, in vielen Stadien bekommst du ja eigentlich so coole Becher mit Spielern drauf oder so. Und das sind dann tatsächlich im Weserstadion bekommst du für die nicht alkoholischen Getränke dann extra Becher, was natürlich Sinn macht, damit das nicht passiert, was jetzt zum Beispiel in Augsburg passiert ist. Mhm. Aber gerade die Kinder, die dann eine Apfelschorle oder so wollen, würden sich doch voll freuen über einen Becher mit Marvin Ducksch drauf und die bekommen dann einen Becher, der vollkommen blanko ist.
Ja.
Also würde ich sozusagen sagen, insgesamt das, so das Gespür dafür, wer braucht was, ist underrated und aber prinzipiell Diskussion über in welcher Stadt gibt es das beste Bier etc., so was dann auch mal so mit Lokalpatriotismus einhergeht und aber wir trinken das und so, also so Leute, die sich 30 Minuten darüber unterhalten können, was die beste Biersorte ist, also voll, völlig overrated aus meiner Sicht.
Kommen wir zum nächsten Punkt, Pilz oder Helles?
Ich muss ganz, ganz schnell unser Skript verändern, nein, Spaß. Nee, ich mach's ganz schnell, also Stadion Bier oder generell Getränke, kann ich eigentlich alles wiederholen, was Mario gesagt hat, da habe ich auch irgendwie schon oft schlechte Erfahrungen gemacht. Du sagst, Wasser schmeckt nach Bier. Ich hatte schon, Bier schmeckt nach Wasser tatsächlich. Also auch das, finde ich, hat man häufig. Und Stadionwurst habe ich, glaube ich, einfach bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Du hast auch die Mainzer angesprochen. Da habe ich schon sehr geile Bratwürste im Stadion gegessen. Die haben auch so ein paar andere Alternativen noch gehabt irgendwie. So auch so ein bisschen eben von der Region da angehaucht. Deswegen würde ich sagen, Stadionwurst ganz leicht underrated, aber kommt natürlich auch auf den Preis an. Also man macht auch nicht alles mit und irgendwo ist dann auch ja, zu viel. Aber so würde ich dann, glaube ich, verbleiben. Wurst leicht underrated und Bier schon eher overrated.
Und noch eine Sache dazu, ne? Was da auch mit drauf einzahlt, zum Beispiel Augsburg. Dann gibt es prinzipiell bei jedem Spiel im Gästeblock immer nur alkoholfreies Bier. Also das bin ich eher aus dem Alkoholgame raus, ist mir vollkommen Wumpe. Aber wenn da Leute 8 Stunden Anreise haben, dann ist das doch scheißegal, ob die dann nochmal 2 Bier im Gästeblock mit oder ohne haben. Also im Zweifel haben die eh schon 2er-Tür so drin, ne? Also,
yep.
Ich check's nicht.
Alles klar, weiter geht's mit dem nächsten Thema und das sind Tipprunden. Mario, overrated oder underrated?
overrated. Völlig overrated. Also, ja, also overrated in dem Sinne, wie sich manche Leute da reinsteigern können, würde ich sagen. Das so, ich finde es lustig, aber ich muss es gar nicht ausführen. Also ich bin in Paaren dabei, irgendwie in Serie A-Tipprunde wegen unseres Podcasts und dann freuen sich da immer welche, wenn sie als irgendwie die Sieger paar Sticker bekommen. Ja. In der Bundesliga bin ich auch in einer Tipprunde drin tatsächlich. Ja, das ist ganz lustig, weil es nebenher dazu noch einen Chat gibt, wo man sich dann aber sonst über Fußball austauscht. Aber ich hatte auch schon, also wenn ich das so, es gibt ja so Leute, die dann wirklich tatsächlich kurz vor Schluss bei Kicktipp reingucken und sich dann noch ein Tor von Hoffenheim wünschen, weil es ihnen dann einen Punkt mehr gibt, da schalte ich ab. Also da schalte ich ab. Das verstehe ich nicht.
Ja, das ist genau mein Reden. Also ich finde es auch komplett overrated. Ich spiele auch schon seit Jahren einfach gar keine Tipprunden mehr mit. Einfach vor allem aus diesem genannten Grund, weil ich bin dann, wenn ich spielen würde, dann bin ich schon kompetitiv. Also dann geht's ja los. Ne? Natürlich willst du dann irgendwie da oben mitspielen und immer der Beste sein. Guck mal hier, mein 4-3, ne? Das ist hier aufgegangen und so weiter und so fort.
Ja.
Aber das habe ich damals dann schon wieder ganz klar gemerkt, dass eben genau das bei mir dann auch passiert. Dass ich teilweise bei Spielen, ich nehme jetzt einfach mal Bayern, ich bin ja Bayern-Fan, dann, keine Ahnung, führt Bayern 3-0 in der 90. oder kurz vor Schluss und ich hatte 3-0 getippt und dann schießt Bayern noch ein Tor zum 4-0 und ich ärgere mich über ein Tor von Bayern. Das ist doch komplett scheiße, also das will ich nicht. Und wirklich, also Tipprunden, auch wie du schon richtig gesagt hast, wie man sich dann da so krass reinsteigert und dann, nein, jetzt hier bitte Hoffenheim mal noch das eine Ding. Klar, das kann dann auch so ein bisschen bei solchen Spielen, lass es Hoffenheim gegen Augsburg sein oder was auch immer, wo ich jetzt keine Aktien drin hätte, dass ich dann vielleicht ein bisschen interessierter drauf schaue. Sowas ist natürlich vielleicht ein positiver Aspekt des Ganzen. Aber ja, wie du schon richtig gesagt hast, Mario, das ist so, nee, brauche ich gar nicht. Und bevor ich dann irgendwie mich über Tore, die fallen, ärgere, tippe ich einfach gar nicht und genieße einfach das Fußballspiel an sich und freue mich dann über egal was für ein Tor, außer vielleicht die Gegentore gegen Bayern, aber ansonsten.
Deswegen vergisst du manchmal unsere Insta-Stories, ne? Indem wir den.
Genau, Spieltag ich bin so weg von Tipprunden, dass ich selbst bei unseren Instagram-Stories da manchmal gar nicht mehr dran denken möchte.
Ja, ich tippe meistens irgendwie Donnerstag und sehe dann auch meistens erst Donnerstag die Woche drauf, was für Punkte ich geholt habe, weil ich dazwischendurch tatsächlich, ich mache dann donnerstags ja, einmal so in zwei Minuten so und ich tippe tatsächlich auch zu 99% bei meinem Herzensclub immer das gleiche Ergebnis.
Und zwar?
2-2.
2-2, okay. Ja. 0-3 ist vielleicht momentan aktuell in der Form vielleicht etwas besser, aber das ist ein Thema für eine andere Folge.
Für alle anderen Folgen, außer dieser. Ja, ich muss mich euch anschließen. Also ich sehe sie auch overrated. Ich finde es zu so Turnieren, so EM, WM noch ganz lustig manchmal. Also gerade dann irgendwie so mit der Fußballmannschaft oder mit Kumpels oder so. Ist schon ganz witzig, auch wie du sagst, Mario, dass man sich so nebenbei dann irgendwie auch drüber unterhält. Aber also gerade so eine Liga-Tipprunde habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, weil da vergesse ich dann auch mal einen Spieltag und dann bin ich irgendwie, dann bin ich sauer und dann bin ich in den Punkten noch mehr hinten dran und dann hat man erst recht keinen Bock mehr und dann ist irgendwie die ganze Saison gelaufen. Ist ja dann irgendwie auch Quatsch.
Fühle ich komplett.
Nee, deswegen, und ich habe vorhin auch, weil du meintest, Mario, Leute, die es zu ernst nehmen, ich hab vorhin noch in so ein Zitat gesucht, ich habe es aber nicht mehr gefunden. Irgendwer hat mal, ich glaube, Kalle Rummenigge war es, hat mal gesagt, wer Tippspiele gewinnt hat von Fußball, keine Ahnung. Und ich habe dieses Zitat gesucht und statt, dass ich dieses Zitat finde, habe ich einen Blogbeitrag gefunden, wie man den maximalen Erfolg bei Tippspielen bekommen kann. Da hat jemand so eine Taktik erklärt. Ich habe nicht wirklich durchgelesen, aber das hat mir dann schon gereicht. Also das sagt, glaube ich, alles aus. Tipprunden, sorry, overrated.
Ja.
Okay, als nächstes haben wir hier das neue Jubiläumstrikot des DFB. Anton, hast du es gesehen und wie gefällt es dir?
Ich habe es gesehen, ich finde es wirklich wunderschön, deswegen muss ich ja gefühlt underrated nehmen, auch wenn ich glaube, dass das Trikot generell sehr, sehr gut ankommt. Also ich finde es richtig, richtig gut gelungen. Bin gespannt, ich weiß gar nicht, haben Sie gesagt, dass Sie jetzt da auch gegen Italien mal ein Spiel mitmachen werden? Das habe ich jetzt so nicht mitbekommen. Werden wir dann ja gesehen haben. Auf jeden Fall. Ja, finde ich es echt top. Deswegen ist overrated, underrated, finde ich ein bisschen schwierig. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, es gefällt mir richtig gut. Und wenn, dann wäre es gefühlt underrated in der Hinsicht, dass vielleicht nicht jeder so denkt wie ich gerade. Und das ist natürlich nicht zu entschuldigen.
Ja, ich weiß nicht. Ich hab's auch sehr gefeiert, als ich es gesehen habe. Auch dieser Trailer war ja überragend da mit den ganzen Legenden und auch aktiven Spielern und Spielerinnen. Ich habe mir nur gedacht, ich finde es auch mega schön, aber dann war es so ein paar Tage später noch überall zu kaufen. Und das hat mich ein bisschen verwundert, weil man es ja eher so kennt von so Jubiläumstrikots. Irgendwie die Stückzahl ist ein bisschen limitiert und dann ist es sofort weg und dann sieht man es fürs Fünffache bei eBay am nächsten Tag. Ja, deswegen, vielleicht overrate ich es dann ein bisschen. Deswegen würde ich jetzt mal ganz leicht overrated sagen. Ja, weiß nicht. Mario, hast du eine Meinung zum Trikot?
Ich bin großer Trikot-Fan und habe auch immer viel zu viele. Deswegen ist es natürlich irgendwie schwer, overrated zu sagen. Aber ich muss schon auch sagen, dass so in den letzten Jahren, ja, ich liebe auch Retro-Trikots und so, aber ich finde das ganze Retro-Trikot-Game, auch wenn ich dann selber beim einen oder anderen zuschlage, also wie gesagt, ich muss da mir in dem Moment mich selber mal reflektieren und sagen, dass es ein bisschen overrated ist, ehrlicherweise. Also das ist ein schönes Trikot, aber wenn man das aufs Gesamte runterbricht und jetzt gucke ich gerade angenommen, mein Sohn würde ein Trikot haben wollen mit, also hier komplette Ausrüstung, 250, wenn ich mir hier einen, also Langarm immer geil, Langarm komplett underrated, Langarm-Trikots underrated, Langarm-Trikots ist, es gibt nicht, also Langarm.
Gerade bei so Retro-Trikots.
Ja, aber muss ich tatsächlich, also zum drin spielen finde ich nicht gut. Also keine Ahnung warum, ich finde auch so zum Beispiel, es gibt ja Leute, die trainieren in langen Hosen, das kann ich irgendwie nicht. Ich muss immer nicht. Also gut, wenn es richtig kalt ist, ziehe ich auch einen Pullover an, so keine Frage. Aber kurze Hose und am besten kurzes Trikot, Schrägstrich T-Shirt oder sowas zum Training und auch im Spiel dann dementsprechend. Finde ich ganz wichtig. Auch sowas wie Handschuhe oder sowas habe ich auch nie getragen, egal wie kalt es war. Deswegen, also vielleicht vom Style Langarm-Trikots underrated kann ich noch mitgehen, aber so
Ja.
zum drin Sport machen finde ich auf jeden Fall kurz.
Ja, meinte ich ja. Das ist ja inzwischen dann auch, also ich habe es jetzt aus dem Gesichtspunkt
Ja,
Modeaccessoire,
klar,
was
klar,
es ja
okay.
wirklich sehr oft ist jetzt.
Ja.
So, jetzt was wollte ich gucken? Was kann ich da auswählen? Hier ist einmal das, also kostet einmal Planko schon ein Huni.
Auch für
So,
Kindergrößen.
ich bin gerade nicht bei
Okay,
Kindergrößen.
also
Ich
ja, ich habe
finde die
genau, ich habe
Kinderkröten
gestern
ja
auch mal
nicht.
rumprobiert. Also ich glaube so 120 für mit Flock. Schon, ja. Ist halt
Ja,
normale
gut.
Trikotpreise leider mittlerweile.
Sind normale Trikotpreise im und angesichts dessen, dass das natürlich eigentlich, natürlich, muss man doch einfach so sagen, also Produktionskosten etc. müssen wir nicht drüber sprechen. Und dass Marken immer teurer sind auch. Aber das ist doch auch natürlich für die Marke selbst etc. Für den DFB ist es ja, es geht ja um viel mehr, das sieht man ja auch an den Videos. Es geht ja irgendwie um eine Botschaft etc. Und dass du dann da meinst, immer noch irgendwie auch für, also für, und die Kindertrikots sind nicht arg viel billiger. Die
Ja,
sind
klar,
vielleicht
kann ich mir
manchmal 10
vorstellen.
oder 20 € billiger. Wie du da damit spielst, dass auch, ja, Kind läuft halt vorbei, will ich haben und dann sag erstmal eine Zeit lang nein. Ich krieg das ganz gut hin, ehrlicherweise. Aber ich weiß, andere geben schneller nach. Deswegen muss ich insgesamt das sagen, dass es bei overrated ist, weil ich das einfach auch eine Frechheit finde, wie viel so ein Stück Stoff kostet, das zusätzlich sogar noch dazu führt, dass du ja eigentlich Werbung machst für den, der es gemacht hat.
Voll. Ich weiß
Guter
nicht,
Punkt,
hast
ja.
du vor ein paar Wochen dieses Bremer E-Sports-Trikot gesehen, Mario? Das haben die so mit Oliver Burke so in so einem, gefühlt in so einem, auf so einer Club-Toilette so abgelichtet und so. Das sah ultra geil aus. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir ein E-Sports-Trikot überlege, mir zu kaufen. Dann dachte ich, okay, das kann ja nicht so teuer sein. Und ich glaube, das hat auch dreistellig gekostet. Da dachte ich mir, jetzt reicht's. Also, kann nicht deren
Ja,
Ernst sein.
also.
Ja,
Ja,
das ist
also
echt brutal.
wie du auch E-Sports-Trikot.
Also
Nee,
es sah
holst du mich
halt
nicht mit
ultra
ab.
geil aus, auch so auf diesen Retro-Look gemacht, aber also 100 € für ein E-Sports-Trikot ist ja wohl lächerlich. Naja,
Ja.
belassen wir es dabei. Ich würde sagen, wir sind gerade bei den Overrateds, also schicke ich dir noch einen hinterher. Fantasy Manager, also die Kickbase und Co.
Bin ich tatsächlich bei einer Sache, die vorhin schon gesagt wurde, seit Jahren raus. Ich habe mal vorletzte Saison ist mich wieder hier im Bundesliga-Team bei DAZN breitschlagen lassen, einen Kicker-Manager aufzustellen, aber da habe ich dann auch irgendwie nach 2 Wochen vergessen, mal irgendwie rein und raus zu wechseln. Ich habe noch kein einziges Mal Kickbase gespielt. Ich habe das letzte Mal vor 10 Jahren Communio gespielt. Weil da will ich, also wenn ich es mache, dann will ich es richtig machen dann. Glaube ich, dann wird mich der Ehrgeiz packen und dann ist das so ein ultimativer Zeitfresser, wenn du solche Spiele richtig spielst.
Ja.
Was ich dann tatsächlich im Zeitraum von September bis Februar mache, also ich spiel Fantasy Football NFL und da halt wirklich geistesgestört. Und da merke ich wirklich, da lasse ich teilweise, aber das Gute ist, da habe ich halt kein so richtiges Lieblingsteam, ja doch eins schon, aber das ist nicht das gleiche wie bei Fußball. Aber ey, da ist teilweise, weil du ja auch immer so, personalisierte Matchups hast und dann gegen einen direkten Kollegen spielst, da lasse ich mir teilweise wirklich von Werder 3 Tage die Woche versauen und dann kommt noch mal ein Tag von Fantasy Manager oben drauf und dann deswegen habe ich komplett bei Fußball damit aufgehört und würde sagen, also bisschen ähnlich wie beim Tipkick ist, ich verstehe das, weil ich ja selber das bei NFL mache, aber ich finde es völlig overrated. Also auch manchmal, wenn dann Leute mich noch irgendwie Donnerstags fragen, sag mal, hey, hier, Herr Romano Schmid, soll ich denn diese Woche aufstellen oder so? Und ich sage, Digga, Mann, lass mich in Ruhe, Mann. Ich weiß
Aber es ist
Hat er was
tatsächlich
dazu?
ganz, ja, ist ganz interessant, weil auch hier hast du genau die gleiche Argumentation aufgeführt, die ich jetzt auch raushauen würde. Ich habe auch ganz früher Communio noch gespielt, habe mich dann, war es letzte Saison, ich glaube ja, auch nochmal breitschlagen lassen, dieses Kickbase in einer Sky-Runde mitzumachen. Und da war das dann so, also ich fand das dann eigentlich auch teilweise ganz nett, aber ich habe fairerweise auch mit so zwei, drei Experten gespielt, die das dann eben genauso spielen, wie du eben beschrieben hast, nämlich mit extremem Zeitaufwand, da wirklich durchgehend hin und her die Spieler transferieren, also mit dem Computer da quasi, um dann eben möglichst viel Geld wieder reinzuholen und dann wieder den zu holen. Also da gab es dann so Experten, die hatten irgendwie nach, keine Ahnung, 25 Spieltagen, 6.000 getätigte Transfers und ich hatte so 30. So.
Scheiße.
Grüße gehen raus, falls ihr das hier hört. Ist ja auch vollkommen fein, aber natürlich hatten die dann auch irgendwie dreimal so viele Punkte wie ich. Und naja, also das hat mich dann mal wieder gelehrt, dass es wirklich nicht so meins ist und mir auch nicht so viel Spaß macht. Wenn man das vielleicht in so einer kleinen Freundesgruppe spielt, wo dann alle so auf einem Niveau sind, also im Sinne von, ne, dass da alle so ein bisschen auch Spaß und hier willst du nicht mal den gegen den transferieren. Kann ich mir schon vorstellen, dass es auch Spaß macht. Mich hat es auch da jetzt gar nicht gepackt wieder. Aber wiederum auch Fantasy-Football jetzt seit gut 2-3 Jahren spiele ich das erst. Und da muss ich sagen, das hat mich auch komplett abgeholt. Also ich liebe es wirklich über alles. Ich finde auch vor allem dieses das Format, dass du eben diese direkten Duelle hast, ist viel, viel angenehmer und spannender nochmal als so ein ganzes Ligasystem über dann 34 Spieltage, wo du dann zum Beispiel solche Situationen hast, wie nach 20 Spieltagen hat der eine eh schon 50.000 Punkte mehr da als du. Nämlich da hast du jede Woche dein Duell und du hast jede Woche auch die Chance, vielleicht noch durch kleine Änderungen und so weiter und so fort, dann diese 1, 2, 3 Punkte, die es vielleicht am Ende ausmachen können, noch rauszuholen. Und da habe ich dann auch gemerkt, also ich habe, wenn es ging, jeden Sonntag wirklich die komplette Red Zone mir mal reingezogen und das ist dann auch nochmal ein ganz anderes Guckerlebnis, weil du immer noch dann hast, Alter, war das der Pass auf, keine Ahnung, Cooper Cup oder wem auch immer und dann gehst du noch so richtig mit, obwohl du vielleicht gar keine Aktien in den Rams oder jetzt nächstes Jahr bei den Seahawks hast. Das ist halt dann, das hat mir das Football-Gucken auch nochmal so viel geiler gemacht, weil ich war wirklich so ein bisschen, ja, nicht raus davor, aber ich war jetzt nicht mehr so jede Woche hinterher. Und jetzt bin ich wieder voll, jeden Sonntag komplett 7 Stunden, zack, Football, Fantasy Manager, rein da. Also das macht richtig Bock und da kann Fußball, Fantasy Manager wirklich auch gar nicht gegen anstinken. Deswegen, weil wir hier jetzt gerade über Fußball reden, würde ich auch sagen, komplett overrated.
Ja, aber schon, ne, weil nochmal, um die NFL da hochleben zu lassen, so irgendwelches Spiel komplett entschieden, du hast dir irgendeinen Ersatz-Running-Back geholt und dann Drive an der 3-Yard-Linie und dann run the ball, run the ball.
Überragend, wirklich. Also das sind Emotionen, die da auch schon wirklich, kann ich komplett mitgehen.
Ja, Anton, du hattest dich da eben versprochen, die Endzone hast du geguckt, meintest du, ne, sonntags.
Ja, na, ja, stimmt.
Ja. Nee, ich glaube, NFL muss ich mir auch mal überlegen, mein Bruder spielt es auch schon ewig und vielleicht jetzt für die kommende NFL-Saison schaue ich da auch mal rein. Klingt auf jeden Fall immer ganz spannend, das gibt ja für die NBA genauso. Da bin ich ein bisschen näher noch dran, habe ich aber auch noch nie gespielt. Fußball.
Da sind es mir wieder viel zu viele Spiele. Sorry, ja, wenn ich einmal dazwischen gehe, da sind es mir zu viele Spiele. Und bei NFL ist es halt so ein bisschen einfach irgendwie 15, 16 Wochen runtergebrochen. Aber wie gesagt, du hast es manchmal auch, weil manchmal dann hast du 150 Punkte und du spielst gegen einen einzigen Gegner, der auch 153 Punkte macht und siehst, dass irgendeiner mit 80 Punkten gegen einen mit 60 Punkten gewinnt. Also schon teilweise richtiger Brainfuck auf jeden Fall.
Ja, komplett. Aber nee, also das ist dann auch das gute Stichwort für den Fußball-Fantasy-Manager. Also da bin ich leider auch so einer, der, ich habe jetzt gerade dieses Jahr spiele ich mal wieder Kickbase. Ich habe die letzten Jahre nicht gespielt und mir ging es eigentlich gut damit. Und dann irgendwann hatte mich auch ein Arbeitskollege gefragt. Dann haben wir jetzt eine Liga gemacht. Und wenn man es dann spielt, so bin ich dann leider auch, nimmt man es ernst. Ich nehme es jetzt nicht so ernst wie deine ehemaligen Kollegen, der Anton. Aber es ist auf jeden Fall ein Zeitfresser, Mario, wie du auch gesagt hast. Und ich habe jetzt schon entschieden, dass ich nächstes Jahr nicht mehr spiele, also das, obwohl ich bin noch Erster, aber es ist sehr knapp, aber trotzdem, es frisst zu viel Zeit und auch so dieses, man ist einfach zu invested in Spiele, die man vielleicht sonst nicht so verfolgen würde und das ist ja dann vielleicht auch mal was ganz Gutes, wenn man da dann irgendwie seine Zeit mit was anderem verbringt. Eine Sache, die man dem aber, finde ich, noch zugutehalten muss, ist, wenn du halt dann irgendwie mit so ein paar Kumpels in der Liga bist und irgendwie Konferenz zusammen guckst, zusammen auf der Couch sitzt und dann freust du dich, weil halt irgendwie Philipp Tietz einen Doppelpack schnürt oder so, das ist schon lustig. Also so Leute, die du halt sonst einfach nicht so verfolgst, die dir dann halt irgendwie einen Spieltag retten. Da gibt's bei uns in der Freundesgruppe zu Hause Running Gags seit irgendwie 10 Jahren. Spieler, die mal irgendwie einen Spieltag entschieden haben mit einem Dreierpack, wie Matthew Leckie, kann ich mich noch dran erinnern, irgendwie von der Hertha, der da mal irgendwie sich bei mir irgendwie zum Helden gespielt hat. Also da gibt's schon so Geschichten, aber insgesamt, glaube ich, ist es für mich auch leicht overrated. So, nächstes Thema ist auf jeden Fall ein Heimspiel für dich, Mario. Die Serie A. Overrated oder underrated?
Underrated. komplett.
Warum?
Also, es wird besser in den letzten Jahren, aber also aus Perspektive der deutschen SportjournalistInnen würde ich das jetzt einfach mal sagen. Ich kann mich daran erinnern, der Inter-Run ins Finale gegen Man City, wo sie teilweise die bessere Mannschaft waren und nur wegen, weil Lukaku den Ball da nicht reinbekommt, wie sehr Inter da unterschätzt wurde und wie sehr immer noch auch in vielen Berichterstattungen, sobald italienische Mannschaften kommen, das Wort Catenaccio noch fällt. Das hat mich vor 2-3 Jahren noch aggressiv gemacht. Jetzt kann ich es mit Altersmilde weglächeln. Aber die Serie A ist tatsächlich nicht umsonst da in den letzten Jahren dann auch in der Top, in dieser 5-Jahres-Wertung so gestiegen, dass sie dann ja auch mal 5 Champions League-Plätze hatten, etc. Und ich glaube, sie wird ganz oft aus der Perspektive Deutschlands vielleicht sogar noch, also da kommt aus Sicht vieler Bundesliga-Fans, kommt Premier League, Bundesliga, La Liga und dann die Serie A. Und ich würde sie auf jeden Fall mindestens 2 Ligen höher einranken. Ich würde jetzt nicht hier an dieser Stelle sagen, welche Ligen ich dahinter packen wollen würde. Aber also insgesamt vor allem Leistungsdichte von Platz 1 bis Platz 9 inklusive der da dann auftretenden Mannschaften, was die für Flair mit sich bringen, was in anderen Ligen, auch hier möchte ich kein Name-Dropping betreiben, aber da doch ein bisschen abhanden geht. Da bin ich ein großer Fürsprecher der Serie A. Kommt ja nicht umsonst daher, dass die Liga zwischenzeitlich mal fast tot war, also und auch wirklich, wirklich, wirklich schlecht war und die Stadien leer und hat viele Gründe, sportpolitische Gründe, viel auch noch so Überbleibsel aus den 90ern. Aber sozusagen, ich lasse nicht mit mir diskutieren, wenn es jetzt heißt, na, da ist aber immer noch das alte Stadion. Ja, aber also wer mal in San Siro war, dann habe ich lieber San Siro und zwar sogar mit einer gesperrten Tribüne irgendwann noch, weil die sonst zusammenstürzt, bevor ich wieder zu irgendeiner Autobahnausfahrt an so einer Mehrzweckhalle fahre. Und nur weil sozusagen das Stadion alt ist, heißt das ja nicht, dass dann schlechter Fußball gespielt wird. Also auch.
Absolut nicht.
Die haben sich weiterentwickelt, die Trainer haben sich weiterentwickelt, sogar die mit grauen Haaren. Ich glaube, Kollege Gasperini hat Xabi Alonso im Europa-League-Finale sowas von ausgecoacht. Das hätte auch niemand gedacht, ehrlicherweise, obwohl Atalanta seit der Corona-Saison in der Champions League, selbst seit da hätte man sie eigentlich mal auf dem Schirm haben müssen. Hm. Aber dann ist ja Robin Gosens weggewechselt. Also kein hat man Grund das mehr. Kaum mehr, also kein Grund mehr, das zu verfolgen. Und dann huch, die sind im Europa-Finale und Europa-League-Finale und schenken Leverkusen 3 Dinge rein. Ja. Woher kommt das denn? Tja, hättest du mal hingeguckt. So.
Gibt es bei dir irgendwie noch einen familiären Hintergrund oder hast du dich einfach irgendwann so in diesen Fußball oder diese Art, diesen Flair, wie du sagst, verliebt?
Also ich bin Jahrgang 88, ist so als dann in Mitte der 90er war die Serie A ja auch noch richtig geil. Also da habe ich halt natürlich viele Erinnerungen an den richtigen Ronaldo, an Batistuta, Totti dann. Dann ist es tatsächlich schon auch, muss ich eingestehen, ein wenig verflacht, als da in der Liga Juve-Skandal etc., da war ich dann irgendwie nicht mehr ganz so drin, ehrlicherweise. Hab dann das meiste, was ich aus der Serie A konsumiert habe, würde ich sagen, waren YouTube-Clips aus den Kurven. Also mich hat schon irgendwie die Ultrakultur in Italien sehr fasziniert. Und darüber hinaus gibt es dann wirklich so ein kleines schwarzes Loch, würde ich sagen. Und dann bin ich 2016 von Sky zu The Zone gewechselt und war dort dann als Redakteur für Länderspiele, die Ligue 1 und die Serie A zuständig. Und als ich angefangen habe zu kommentieren, habe ich dann ein bisschen Frankreich und Italien gemacht. Und das weißt du selber auch, ne? Je öfter man eine Mannschaft sieht, desto einfacher fällt es einem auch in der Vorbereitung. Und dann habe ich halt irgendwann für mich auch wieder gemerkt, ja krass, wenn ich irgendwie Roma gegen Chievo sehe, kickt das doch noch ein bisschen mehr rein als Angers gegen Saint-Étienne. So, und dann habe ich mich wieder so ein zweites Mal neu reinverliebt. Das war die Zeit von Sarri mit Dries Mertens und Callejon, Hamsik etc. bei Napoli. Ja. Insigne darf man natürlich nicht vergessen. Und da ist dann so wieder aufgeblüht, genau.
Cool. Anton, was sagst du so als jemand, der vielleicht noch ein bisschen mehr Distanz hat zur Serie A?
Ja, ich würde auf jeden Fall auch underrated sagen. Fand viele Sachen, die Mario gerade schon gesagt hat, sehr, sehr spannend und auch richtig. Bei mir ist es tatsächlich auch ein bisschen so gewesen. Zwar nicht, dass ich in den 90ern mit der Serie A aufgewachsen bin, aber mit den frühen 2000ern, weil mein großer Bruder damals ein Managerspiel hatte, BDFL Manager, übrigens eine der besten Managerreihen meiner Meinung nach, die es jemals gab. Leider wurde das eingestellt 2007, glaube ich. Ich spiele es manchmal heute noch.
Ha, geil.
Das ist wirklich überragend. Und da waren natürlich auch die Namen Batistuta, Totti und Co., die du eben genannt hast, Adriano noch bei Inter und sowas, die waren da alle präsent. Und dann gab es bei mir aber auch so ein, ja, so einen kleinen Bruch, dann auch mit diesem Juve-Skandal. Und dann hast du es ja auch richtig gesagt, Mario, dann war es eben auch so, dass die Liga Probleme hatte. Und jetzt so langsam, oder was heißt so langsam, jetzt seit Jahren ist es eben wieder der Umschwung in genau die andere Richtung. Also Atalantas Erfolg gegen Leverkusen natürlich gerade ja, in der Sicht der deutschen Berichterstattung und auch der Aufmerksamkeit da hier bei den Otto-Normal-Zuschauern, sage ich mal, natürlich so mit das Größte, aber auch natürlich, ja, ganz schmerzhaft für mich immer noch 2010 mit Inter dann zum Beispiel. Davor natürlich die große Zeit, wie gesagt, das war noch vor diesem Loch jetzt, das ich gerade eben beschrieben habe, aber mit AC Mailand, die Champions League-Erfolge. Also da war natürlich Italien immer noch ganz groß. Dann kam ja auch einfach wirklich lange nichts, auch international viel Dürre, sage ich mal. Und jetzt sieht man ja wieder, wie sie sich da zurückgearbeitet haben, wie vielfältig auch. Also die Liga ist ja auch dieses Jahr wieder extrem spannend. Jetzt gerade hat sich Inter so ein bisschen Platz verschaffen können da an der Spitze. Aber lange auch noch Atalanta, Neapel auch noch mittendrin. Das macht auf jeden Fall richtig Bock und eben auch international sind sie immer noch gut vertreten. Wobei natürlich, das ist uns allen auch klar, jetzt für Inter Mailand dann im Viertelfinale der Champions League Schluss sein wird.
Ja, ich will mich nicht zu oder will nicht zu sehr das Gleiche sagen, das ihr schon gesagt habt. Ich bin auch bei underrated. Ich finde auch gerade, wie du gesagt hast, Mario, der Fußball gerade der Top-Mannschaften, vielleicht muss man dieses Jahr Neapel so ein bisschen rausnehmen, aber ist schon deutlich attraktiver geworden. Weil du es angesprochen hast, Anton, das wollte ich eben so abschließend sagen. Mario, wie ist dann deine Einschätzung von Inter gegen Bayern? Haben die eine Chance? Kommen sie weiter sogar? Was sagst du?
Wer? Bayern. Ich sage eigentlich seit Jahren immer, wenn mich auch Leute auf so K.O.-Wettbewerbe ansprechen, ich finde es extrem schwierig, sowas vorher, also du sollst dir natürlich aus Vereinssicht immer Ziele setzen, aber ich finde in K.O.-Spielen, gerade da in der breiten Masse, wo es tatsächlich dann ab Achtel, spätestens ab Viertelfinale, finde ich, dass alles irgendwie ein bisschen auf Augenhöhe stattfindet und wo selbst dann Dortmund eventuell eine Chance hat. Ist für mich ein 50-50-Ding. Es gibt einen Punkt, den ich den Bayern zuschreiben wollen würde. Das ist so ein bisschen das, dass ich immer wieder bei Inter Sorgen habe, dass einzelne Spieler in großen Partien ein bisschen strugglen. Wo ich sage, irgendwie da ist das bayerische Mir sein Mir noch größer als das Selbstverständnis, das sich Inter aufgebaut hat. Den Vorteil, den ich Inter geben wollen würde, ist aber, dass es insgesamt eine reifere und gewachsene Mannschaft ist mit, und das ist vielleicht der große Punkt, einem erfahrenen Trainer auf der Ebene. Aber ist für mich tatsächlich Tagesform, Spielglück sind, finde ich, Dinge, die tatsächlich auch in dieser durchtaktisierten Fußball-Weltberichterstattung, wo man überall Taktikblogs etc. lesen kann, geht mir manchmal ein bisschen unter zwischen allen Expected Goals etc., wie oft halt ein Fußballspiel auch durch Einzelaktionen, durch Glück und Pech und die Tagesform entschieden wird.
Ja, also das ist genau das. Ich habe damals höchst optimistisch vor dem Bayern gegen Leverkusen-Hinspiel einfach mal ein mögliches 4-0 in den Raum geworfen für Bayern und alle haben mich angeguckt, so, ja, also komm, jetzt hör auf zu träumen. Ich meinte halt, ja, 4-0, aber wenn halt so Sachen passieren wie vielleicht mal ein glücklicher Elfmeter für Bayern, vielleicht mal eine rote Karte für Leverkusen, das kann ja auch alles passieren. Wir erinnern uns zum Beispiel an das DFB-Pokalspiel zwischen Leverkusen und Bayern, Neuer nach 12, 13 Minuten rot runter. So, das ist immer mal wieder möglich. Deswegen würde ich auch sagen, dass im Grunde, es ist sowieso schon ein 50-50-Spiel, aber es kann halt durch eine Aktion, durch einen blöden Fehler, durch eine rote Karte oder was auch immer in beide Richtungen sofort auch kippen. Also ich bin auch, ja, aufgeregt schon und freue mich drauf, aber bin auch definitiv guter Dinge. Ich glaube, Bayern hat da eine gute Chance gegen ein richtig, richtig starkes Team von Inter. Aber
Diego Melito ist ja zum Glück nicht mehr dabei.
Hör auf, bitte.
Überleg mal, was da abgeht, wenn der plötzlich eingewechselt wird. Da kriegst du Gänsehaut, aber die schlechte Gänsehaut, Anton. Ja. Ja, dann machen wir weiter. Anton, du darfst direkt wieder das neue Europapokalformat. Wir haben im Podcast schon öfter drüber geredet. Jetzt haben wir mal uns in die K.O.-Phase quasi gespielt. Also jetzt alles wie immer. Wie ist dein Fazit?
Ja, ich würde tatsächlich auch underrated sagen. Also ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass so Sachen entstehen wie am letzten Spieltag spielt eine Mannschaft quasi gegen eine andere Mannschaft ums Weiterkommen, ohne wirklich gegen diese Mannschaft zu spielen. Sprich, die haben halt nie sich vielleicht im Laufe dieser Ligaphase getroffen, aber sind jetzt in der Situation, dass sie beide gegeneinander, wenn ihr versteht, was ich meine, ums Weiterkommen spielen, ohne sich selbst gegenüber auf dem Platz zu stehen.
Ja.
Das fand ich am Anfang so ein bisschen befremdlich, ob das denn wirklich gut ist. Aber es hat sich gezeigt, dass es wirklich eine ganz neue und positive Art von Spannung hervorrufen kann, wenn es da um den Einzug in, ja, zum Beispiel die Playoffs oder auch die ersten acht geht. Dementsprechend muss ich sagen, bin ich doch positiv überrascht worden und fand es jetzt eigentlich richtig gut in dieser Saison. Und auch so Sachen wie Arne Slot hat jetzt ja zum Beispiel gesagt, als Liverpool dann gegen PSG rausgeflogen ist, ja, das kann doch nicht sein, wir haben nicht einmal verloren und müssen dann jetzt plötzlich gegen PSG spielen. Ja, das ist verdammt bitter, aber das war jetzt nicht so, dass es in dem Format davor anders gewesen wäre. Also Bayern hat auch schon oft zum Beispiel 6 Spiele in der Gruppenphase gewonnen und dann hatten sie halt Pech, weil Atletico sich wieder mal komisch durchgemogelt hat und dann mussten sie gegen Atletico zum Beispiel oder sowas. Also, weil die dann Zweiter in der Gruppe waren oder was auch immer. Muss jetzt nicht Atletico gewesen sein, vielleicht war das jetzt nicht ganz historisch akkurat, aber ihr wisst, was ich meine. Das heißt, man kann auch, wenn man jedes Spiel gewonnen hat, in der Champions League halt mal einen schwierigen Gegner bekommen. Ich finde, das hat jetzt nicht das neue Format unbedingt hervorgestellt. Dementsprechend, ja, fand ich es jetzt ganz gut. Ich finde auch recht spannend, es sind noch relativ viele Teams auch aus den Playoffs jetzt natürlich noch dabei, was natürlich auch dem geschuldet war, dass Mannschaften wie Bayern, wie Dortmund, wie Real, wie Paris eben durch die Playoffs gehen mussten. Aber ja, grundsätzlich würde ich sagen, ist das doch schon eher was Positives. Natürlich kann man immer die Fülle an Spielen da ein bisschen kritisieren. Ist ja eh dieses leidige Thema. Was ich auch ein bisschen schade finde, könnt ihr vielleicht gleich auch gerne nochmal was zu sagen, dass so All-Time-Statistiken der Champions League jetzt dadurch quasi nichtig gemacht werden, weil es jetzt eben die Möglichkeit gibt, durch die Ligaphase, die schon mal 8 Spiele hat, plus Playoffs, plus dann noch die nächsten Spiele, hat man ja dann, was weiß ich, wie viele Spiele am Ende. Und dann gibt es halt zum Beispiel so Spieler wie, keine Ahnung, Rafinha von Barcelona, der jetzt die Chance hat, in diesem Wettbewerb den Torrekord von Cristiano Ronaldo einzustellen. Aber er hatte halt irgendwie 5, 6 Spiele mehr oder so. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich dann doch irgendwie so diese All-Time Mega-Rekorde, was das ja definitiv ist von Ronaldo, in dem Wettbewerb, der die Champions League war, dass sie jetzt eventuell so ein bisschen fallen können und das dann ein bisschen verzerrt wird. Aber grundsätzlich bin ich positiv überrascht worden.
Ja, jetzt haben wir den Spieß mal umgedreht. Jetzt habe ich eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Außer die Tatsache, dass ich jeder Rekord, der Ronaldo weggeschnappt wird, lustig finde. Ja. er muss die Trophäe ja nicht wieder zurückgeben. Ja, ich finde es alles komplett richtig. Ich kann da gar nicht kontrovers dagegen gehen. Auch gut, dass du Arne Slot angesprochen hast. Ich habe mich war doch sehr irritiert ob seine Aussage. Also das war so richtiges Loser-Mindset.
Ja.
Also wahrscheinlich im falschen Moment gefragt worden irgendwie. Aber also erstens, wenn du das Ding gewinnen willst, musst du alles schlagen, egal zu welchem Zeitpunkt du gegen wen spielst. Du hast dir durch dein Weiterkommen als Erster 2 Spiele gespart und PSG ist bestimmt auch nicht absichtlich 23. geworden. So, ne? Also fand ich ein bisschen komisch. Ja, Menge der Spiele. Muss da auch tatsächlich aus beruflicher Sicht sagen und auch einmal auch von der Couch gesehen, dass jetzt halt natürlich irgendwie eine Fünfer, Sechser Konferenz Dienstagabend in der Ligaphase irgendwie schon auch nochmal mehr reinkickt als das, was davor stattgefunden hat. Du hast sowohl davor als auch jetzt Spiele, wo eine Mannschaft komplett unterlegen ist und trotzdem, finde ich, geht das dann an so einem Ligaphasenspieltag tatsächlich eventuell noch ein bisschen mehr unter oder es ist ein nettes Beiwerk, wenn es halt irgendwie in Bern sechsmal scheppert, so. Aber wir haben ja auch genauso gesehen, dass da jetzt durch diesen neuen Modus Mannschaften bis ins Viertelfinale vorgedrungen sind, die sonst eventuell in der normalen Gruppenphase als Dritter, Vierter runtergegangen wären, bin da komplett bei Anton. Ich war tatsächlich am Anfang auch sehr, sehr skeptisch, bin positiv überzeugt worden. Deswegen würde ich sagen, im Hinblick dessen, was vor ein paar Monaten darüber gesagt wurde, underrated, und es ist echt besser als gedacht.
Ich schließe mich da ungefähr an. Ich war am Anfang auch nur skeptisch, weil ich einfach fand, Champions League war ein Format, das musste man nicht anfassen, das konnte man genauso theoretisch lassen. Sonst fand ich die Idee eigentlich ganz cool. Also ich habe dir, glaube ich, Anton, auch im Podcast schon vorher gesagt, dass ich diese Liga-Phasen-Idee cool finde, und so, wie ich es mir vorgestellt habe, ist dann eigentlich auch geworden. Und auch wie du eben gesagt hast, Mario, auch so, ich fand so geil am letzten Spieltag da in dieser Ligaphase, als Lille dann da irgendwie zu Hause, ich glaube 6-1 haben sie gewonnen gegen Feyenoord, und die schießen halt immer weiter Tore, weil sie wissen nicht, reicht es überhaupt dann? Am Ende hat es dann gereicht, und sowas finde ich halt irgendwie geil, wenn du halt merkst, das sind halt so die Spiele, die wahrscheinlich in der Gruppenphase es nicht gegeben hätte, weil du halt nicht mit so vielen Mannschaften gleichzeitig konkurrierst. Ja, was die Statistiken angeht, also erstmal muss Rafinha diesen Ronaldo-Rekord trotzdem erstmal knacken, auch mit irgendwie 4-5 Spielen mehr. Das ist, glaube ich, gar nicht gegeben, und auch dann habe ich jetzt da nicht so viel Mitleid mit ihm, aber trotzdem, glaube ich, ist es eine Änderung, die ja ganz cool geworden ist. Und ja, wenn man jetzt mal diese Aufstockung, die nicht wirklich nötig gewesen wäre, rausnimmt, dann, glaube ich, ist es auf jeden Fall underrated. Und ich finde, das wollte ich noch sagen zu Slot und auch so zu diesem, Mario, du hast, glaube ich, gesagt, irgendwie die Zielsetzung der Vereine und so, da heißt es ja dann manchmal mindestens Viertelfinale, mindestens Halbfinale, das ist ja auch so abhängig immer von den Gegnern. Also irgendwie Aston Villa jetzt Viertelfinale und Liverpool fliegt im Achtelfinale raus, aber kommt natürlich total auf die Gegner an. Das finde ich dann auch immer so komisch, wenn es da so pauschale Zielsetzungen gibt und man... Ja, muss natürlich irgendwie, klar muss man jeden schlagen, wenn du diesen Wettbewerb gewinnen willst, aber wenn du halt nun mal so ein Brett bekommst im Achtelfinale, dann hast du halt ein bisschen Pech gehabt, und wenn es dann nicht reicht, dann hat es halt nicht gereicht. Also ob du jetzt gegen PSG im Achtelfinale oder im Halbfinale rausfliegst, ist dann irgendwie auch egal, wenn die Gegner vor dem Halbfinale dann halt einfach so schwach waren, dass es gereicht hat. Kann man sich vielleicht auf dem Papier...
Abgesehen von der Kohle halt, ich weiß ja nicht, vielleicht hätte er ja für Viertelfinale mehr bekommen oder so.
Ja, safe. Also Verein auf jeden Fall. Auf dem Papier irgendwie als Erfolg verkaufen, aber
naja, gut,
halt
das kennen wir ja auch noch von Managerspielen, ne? Da war ja auch, da sind wir wieder, zum Beispiel Viertelfinale, weil da gibt es dann halt die 5-Millionen-Prämie oder sowas, ne? Also wenn du das nicht erreichst, dann geht die Vorstandswertung ins Rote.
Vielleicht hat er schon Urlaub gebucht, der Arne. Okay, dann neigen wir uns dem Ende zu. Ein Spieler, den haben wir hier mit reingenommen, der ist so ein bisschen die Galionsfigur unseres Podcasts, Mario, deswegen müssen wir dich zu ihm fragen. Leroy Sané, underrated oder overrated?
Overrated.
Anton, was macht das mit dir?
Ja, also Mario, war echt schön bis hierhin mit dir, aber dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und alles Gute weiterhin.
Nein, das, ich kann dir auch erklären, warum er für mich overrated ist.
Gerne.
Er ist ein fantastischer Fußballspieler, dem ich sehr, sehr gerne zuschaue und bei dem ich deswegen den Maßstab anlege, wie das oft bei in frühen Schultagen Lehrer bei mir gemacht haben. Du könntest so viel mehr. Und dieses Problem haben viele Fußballspieler bei mir, die sehr gut Fußball spielen können, dass es mich nahezu wütend macht, wenn ich dann zwischenzeitlich Phasen sehe bei diesen Spielern, wo sie das nicht abgerufen bekommen und aus welchen Gründen auch immer, ob die Kopf oder wie auch gelagert sind. das dann nicht stattfindet, dann macht mich das sauer. Und deswegen sage ich overrated.
Anton, jetzt darfst erstmal du als Kontrast.
Ja, ich kann das total verstehen. Ich bin da natürlich auch überhaupt nicht objektiv. Er ist einfach mein Lieblingsspieler bei den Bayern. Ich liebe seine Art, Fußball zu spielen. Und ja, ich wünsche mir auch, dass er es noch öfter auf noch konstanterem, besserem oder bestem Niveau abrufen würde. Aber für mich ist das einfach ein Augenschmaus, diesem Spieler zuzusehen. Und ich freue mich einfach immer, wenn er es schafft, das dann abzurufen. Denn da hast du nun mal recht. Leider ist es nicht immer der Leroy Sané, der es sein kann. Und wenn das dann aber mal der Fall ist, dann bin ich wieder hin und weg und lass dann alles andere, lass das quasi überspielen davon. Wie gesagt, überhaupt nicht objektiv meine Meinung hier, aber für mich dann dementsprechend klar underrated. Und ich hoffe, ich weiß, das sagt man bei ihm jetzt leider schon so lange, aber ich hoffe einfach, dass er das da irgendwie nochmal gebogen bekommt. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, wenn diese Folge rauskommt, werden wir sehen, wie er auch in der Nations League performt hat. Dementsprechend vielleicht, ne, ist dann ja schon die nächste positive Schlagzeile über ihn geschrieben. Ich mag ihn einfach unglaublich gerne, deswegen, ja, also für mich klar underrated.
Ich würde mir das auch wünschen und ich verstehe das ja auch, dass ich finde, das ist auch völlig vollkommen richtig, dass man so seinen Lieblingsspieler-Vibe nicht davon abhängig macht, ob der wirklich jeden Samstag und Mittwoch die Leistung abruft. Mein Lieblingsspieler war eigentlich immer Jean Micou. Und Jean Micou war auch zwischen Genie und Wahnsinn. Und ich wusste es auch, es gab so Tage, da ist er mit langärmlichem Trikot und Handschuhen rausgekommen und du hast in den ersten 5 Minuten gemerkt, jo, irgendwie irgendwas passt heute nicht, er hat keinen Bock. Entweder schweißt er jetzt einen in den Winkel oder er fliegt in 5 Minuten vom Platz, weil er entweder einen Schiri beleidigt oder dem Gegner einen wischt. Und das ist dann oft auch genug. Also wenn dann keine gute Aktion kam, dann ist er halt marschiert mit Rot so. Und das finde ich dann auch noch wieder als super geil. Aber natürlich als Außenstehende haben wir gesagt, was ist denn jetzt da wieder los? Euer bester Spieler kriegt es wieder nicht auf die Kette. Ich würde es mir auch wünschen bei Leroy Sané. Aber weswegen ich dann auch sozusagen zu dem Entschluss overrated gekommen bin, wenn der das jetzt nicht wirklich noch konstant 2-3 Jahre über die Bühne bekommt, mal ganz hart gesprochen, wenn der dann jetzt nicht für die Bayern im Champions-League-Finale ein Tor macht, wird in 20 Jahren keiner mehr über ihn reden.
Das ist hart, aber vermutlich richtig. Ja. Also ich habe auch gerade, als du es jetzt nochmal gesagt hast, wenn er es jetzt in den nächsten 2-3 Jahren nicht diese Konstanz reinbekommt, dann war er halt einfach nur irgend so ein Flügelspieler mal. Also ja, bei den Bayern.
Sehr, sehr guter Flügelspieler, genau. Der eine Menge Erfolge gehabt hat in seiner Karriere, ja. Und gutes Geld verdient hat. Und es ist dann alles fein, aber es ist dann keiner, wo wir irgendwie in 20 Jahren nochmal einen Podcast aufnehmen und fragen, was macht eigentlich Leroy Sané?
Vermutlich da hast du recht. Muss ich mich anschließen. Ich fühle mich da so ein bisschen bestätigt. Das ist auch ungefähr das, was du gesagt hast, Mario, ist das, was ich Anton dann immer so entgegensetze, wenn er wieder ins Schwärmen gerät, weil er einen 3-Meter-Tap-In gemacht hat gegen Bremen.
Der Laufweg
am zweiten Posten, Wahnsinn. Nein, ich glaube, das ist halt eben das Ding, er wird halt gemessen an diesen Hochs und gefühlt hat halt Sané ein Hoch in der Saison und ein Tief und es dauert halt jeweils eine halbe Saison. Ich weiß, ich kann mich daran erinnern, letzte Saison war, glaube ich, in der Hinrunde wieder so überragend und in der Rückrunde hat er, glaube ich, mal 14, 15 Spiele lang keine Torbeteiligung gehabt und sowas ist halt als Spieler, den du manchmal dann eben so gut spielen siehst, einfach irgendwie viel zu wenig und das ist, glaube ich, dann so sein größtes Problem, dass er halt auch so lange Formdellen hat irgendwie und so ewig lange dann gefühlt nicht so den Impact hat. Deswegen sehe ich auch eher overrated, aber ich bin auch einer der Ersten, der dann ihn verteidigt, wenn wieder diese Körpersprachen-Thematik irgendwie angefangen wird. Es gibt halt Spieler, die sehen anders aus als andere, wenn sie vom Platz laufen. Und das hat nichts damit zu tun, dass er keinen Bock hat oder nicht. Das ist, finde ich, Schwachsinn. Aber fußballerisch, wenn du ihn eben in seinen höchsten Hochs spielen siehst, dann musst du irgendwie mehr erwarten, als er insgesamt, glaube ich, so zeigt. Deswegen für mich auch leicht overrated.
Ja, ich glaube, über deutsches Körpersprachen-Bashing kann man eigene Podcasts aufnehmen. Also wenn ich gerade gesagt habe, Joao Miku, also ja. Dem muss auch nicht mit Körpersprache kommen. Er hat gesagt, ich hau den halt in den Winkel, ist doch scheißegal, ob meine Schultern hängen.
So ist es. Gut, Mario, wir haben noch ein Thema übrig. Und das kannst du jetzt vielleicht besser bewerten als noch vor einer Stunde. Der Zwei-Mann-Mauer-Podcast.
Absolut underrated. Würde ich sagen.
Das ist doch mal
also, ja, also ich muss leider sagen, dass wir uns das ein oder andere Mal zu oft zu einig waren, um so richtig zu streiten. Ich hätte mich gerne heute gestritten, ne?
Ja,
so ein bisschen.
Das stimmt.
Das muss ich tatsächlich aber auch mir selber ankreiden, dass ich da vielleicht, hätte ich doch den inneren Didi in mir channeln sollen und einfach auch mal was anderes sagen, als ich meine, nur um dagegen zu sein. Das hat nicht gereicht, spricht aber auf jeden Fall dafür, dass wir auf einer Wellenlänge waren bei vielen Dingen, weswegen ich mir wünschen würde, dass ganz viele Leute den Podcast hören. Öfter. Habe ich jetzt auch übrigens die letzten 2 Wochen das ein oder andere Mal gemacht. Gefällt mir immer sehr gut.
Freut uns sehr zu hören. Vielen Dank. Anton, absolut. Wie siehst du den Zwei-Mann-Mauer-Podcast?
Absolut overrated. Also die beiden haben gar keine Ahnung, immer nur scheiß Takes und dann irgendwelche Leroy Sané ist der Beste. Ja, ist klar. Ne? Also dem würde ich wirklich niemandem empfehlen, aber trotzdem nett, wie du es versucht hast zu umschiffen, Mario. Freut mich sehr.
Ja, wenn wir schon unseren Podcast loben, dann Mario, darfst du auch nochmal auf deinen verweisen, wenn du möchtest.
Genau, also es klang ja vielleicht durch, dass ich einen kleinen Hang zu italienischem Fußball habe. Wer möchte, vor allem auch natürlich die Bayern-Fans, sind herzlich eingeladen, in den Wochen vor den Spielen gegen Inter mal reinzulauschen. Serie Amore heißt das Ganze. Ist meist aktuell auch aufgrund der Zeit geschuldet ein kleiner, feiner Spieltagsrückblick auf die Serie A. Gepaart mit, was ich besonders gern mag, ist, dass uns HörerInnen oft Stadionerlebnisse per Sprachnachricht einsprechen, wenn sie selber irgendwo in San Siro oder Florenz waren. Das mag ich sehr. Wir haben uns aber vorgenommen, gerade in der Woche vor dem Hinspiel gegen die Bayern, auf jeden Fall auch mit einem Journalisten, dessen Herz für Inter schlägt, eine Vorschau zu machen, wo dann vielleicht auch der ein oder andere Bayern-Fan abgeholt werden könnte und sich so ein bisschen einen Eindruck davon macht, was Inzaghi für ein Fußball spielen lässt und was da auf die Bayern zukommt.
Also
klingt
da
sehr gut.
Werde ich definitiv mal reinhören, als Vorbereitung auf Inters Ausscheiden dann.
Nur um sicher zu gehen, dass Milito auch
genau,
nicht
also
mehr spielt.
Nur falls Kompanino Fragen an mich hat, dass ich ihm das dann stecken kann.
Sehr gut.
Okay, Mario, dann hast du noch die Chance, quasi Hellseher zu spielen, denn wenn die Folge rauskommt, sind die Deutschland-Italien-Spiele schon durch. Wie geht's aus? Du hast gesagt, K.O.-Phase ist immer so ein bisschen auch Glück und Pech dabei, aber wenn du dich entscheiden müsstest, wer kommt weiter ins Final Four?
Hinspiel ist in San Siro, ne?
Jo.
Es ist erst in Italien und dann in Dortmund.
Mhm.
Puh. Trauen Nagelsmann zu, das umzusetzen, auch mit vielen Verletzten und einer jungen Mannschaft. Die wird aber in Mailand knapp verlieren. Und dann wird es ein ganz wildes Unentschieden im Rückspiel im Westfalenstadion und in Italien geht weiter.
Da ist der Didi. Anton, dein Tipp?
Ich glaube auch, dass es im San Siro richtig, richtig hart wird, auch weil Deutschland eben wirklich ersatzgeschwächt ist, ohne Wirtz, ohne Havertz. Das tut schon sehr, sehr weh. Ich glaube aber, dass es in Italien ein Unentschieden wird und dass dann die Euphorie in Dortmund pro Deutschland ausschlagen wird. Das Stadion ist nochmal ein besonderes. Da haben wir auch bis auf 2006, glaube ich, fast ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Ja, 2006 ist schon eine ganze Weile her. Das lassen wir jetzt hier mal raus. Aber dann glaube ich, dass Deutschland das im Rückspiel zieht. Mit einem vielleicht sogar deutlicheren Sieg im Sinne von vielleicht sogar mit 2 Toren oder mehr.
Ich glaube tatsächlich andersrum. Ich glaube, sie kommen gut rein im San Siro und überraschen die Italiener vielleicht auch so ein bisschen. Vielleicht haben sie auch Glück und gehen da eben in Führung und gewinnen dann. Und dann wird es, glaube ich, im Rückspiel eher ein bisschen Angst-Tries und man kriegt es dann irgendwie über die Zeit gebracht. Aber
ich finde auf jeden Fall, alle 3 Optionen klingen nach 2 sehr, sehr spannenden Fußballspielen. Ich glaube, das ist am Ende fast das Wichtigste.
Safe.
Ja, cool. Dann, Mario, dir auf jeden Fall vielen Dank, dass du hier zu Gast warst. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne wieder, irgendwann.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also vielen, vielen Dank, Mario. Das war äußerst unterhaltsam, auch wenn wir uns nicht ganz so viel gestritten haben. Aber du hast ja schon angesprochen, vielleicht dann beim nächsten Mal. Und dementsprechend auch von mir aus vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und natürlich auch großen Dank an dich, Moritz. Du hast jetzt in der Folge so ein bisschen den moderativen Part übernommen, aber ich hoffe, du bist mit deinen Einschätzungen nicht zu kurz gekommen und hattest auch genauso viel Spaß wie wir alle.
Ihr habt mich auf jeden Fall unterhalten mit euren Takes, von daher war das gut so. Und in den Takes, in denen wir uns irgendwie ähnlich waren, da will man sich dann natürlich auch nicht zu sehr wiederholen. Von daher war das gut so. Dir auch danke, Anton, und euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao!
Ciao!
Folgt uns auf